Ja, liebe Geschwister, ich darf euch auch noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und uns wünschen, ja, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns ist. Es kommt ja sicherlich immer wieder mal vor, dass du mal ein Gespräch führst mit einem Ungläubigen, ein geistliches Gespräch. Und je nachdem, in welche Richtung es läuft, kann es durchaus sein, dass dir dein Gegenüber sagt, es ist wirklich schön, dass du an solch einen persönlichen Gott glauben kannst. Ich kann es nicht. Ich beneide dich, dass du Stärkung, dass du Trost in solch einem Glauben findest. Ja, liebe Geschwister, welche Antworten hätten wir darauf parat? Was hätte ein Apostel Paulus einem solchen Menschen geantwortet? Hätte er vielleicht gesagt, tja, es tut mir leid, dann gehörst du eben nicht zu den Erwählten. Oder hätte er ihn mit dem Vers 4 aus 1. Timotheus Kapitel 2 konfrontiert, mit dem wir uns neben den Versen 1 und bis 3 in der letzten Woche auseinandergesetzt haben. Nicht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und liebe Geschwister, weil Gott das will, dass alle Menschen gerettet werden, will er natürlich auch, dass der Mensch einen Weg zu ihm findet. Zu ihm, den einen und wahren persönlichen Gott. Und dass er versteht, was Glaube wirklich bedeutet. Und wenn Gott das so will, und der Timotheus, der damals Leiter in der Gemeinde zu Ephesus war, und der Timotheus über den Apostel Paulus die Menschen zu diesem einen und wahren Gott einladen soll, ja, dann muss der Apostel Paulus auch den Weg aufzeigen und den Weg erklären, nicht der zu diesem einen und wahren lebendigen Gott führt. Und deswegen wollen wir heute Morgen Fortsetzung machen in 1. Timotheus Brief Kapitel 2. Und zwar wollen wir fortfahren mit den Versen 5, 6 und 7. Und wollen dabei aber immer noch mal diesen Vers 4 aus der vergangenen Predigt da im Auge behalten, wo es eben heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber jetzt zunächst mal diese Verse 5, 6 und 7 aus dem 1. Timotheusbrief Kapitel 2. Da schreibt der Apostel Paulus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde. Dazu ich gesetzt bin, als Prediger und Apostel, Klammer auf, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, Klammer zu, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Wir wollen nochmal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, so wollen wir dir jetzt von Herzen danken, dass du nach deiner Verheißung mitten unter uns bist. Und dich herzlich bitten, dass du uns Wachsamkeit, Konzentration, Aufmerksamkeit schenkst. Und dir danken, dass du es bist, der uns heute dieses Wort aufschließt. Und dass du uns Herzen und Ohren öffnest, dass wir es verstehen, dass wir es begreifen, dass es uns bewegt, dass es uns prägt. Dein lebendiges Wort. Und darüber wollen wir dir immer wieder alle Ehre und allen Ruhm, allen Preis und allen Dank geben. Amen. Liebe Geschwister, das wird das Problem sein. Das ist das Problem, wenn wir evangelisieren, wenn wir evangelistisch predigen. Ja, das wird der entscheidende Punkt sein. Solange wir jemandem sagen, dass du Glauben brauchst, dass du einen Gott brauchst, dass du dich mal ein wenig mit christlicher Tradition auseinandersetzen kannst, dass auch ab und zu beten hilft, ist, denke ich mal, alles in Ordnung, wirst du kaum Probleme bekommen. Aber in dem Moment, wo du jemandem sagst, dass du einen ganz bestimmten Gott brauchst. Dass du nämlich den Gott der Bibel brauchst, der sich dort mit Namen vorgestellt hat. Dass du Gott brauchst, der sich in der Bibel ausgewiesen hat. Und dass du den Gott brauchst, der mit dir eine persönliche Beziehung aufnehmen will, dann wird es ernst. Dann wird es anstößig. Aber liebe Geschwister, das ist der richtige Weg. Wir wollen nicht einladen zu Religion, sondern wir wollen einladen zu diesem einen und wahren, lebendigen Gott. Zu dem wollen wir einladen. Deswegen diese drei Verse. Drei Verse, drei Punkte. Der erste Punkt, ein Gott und ein Mittler. Der Vers 5 sagt also klipp und klar, es gibt nur einen Gott. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch viele mitsprechen können. Der Islam zielt auf den einen. Der Hinduismus zielt durch seine Millionen von Göttern auf den einen. Nicht der Buddhismus, der eigentlich, wenn man sich ein wenig damit befasst, eigentlich gar keinen Gott kennt, aber hofft auch auf den einen. Der Katholizismus kennt auch den einen. Ich denke mal, das ist noch nicht so aufregend, wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott. Und dann will man uns weismachen, es führt eben halt viele Wege zu diesem einen Gott. Und das erinnert mich an eine Aussage von Mutter Teresa, die wir ja alle kennen, die inzwischen ja verstorben ist und die heilig oder selig gesprochen worden ist. Sie hat mal gesagt, oder sie soll mal gesagt haben, ich liebe alle Religionen. Und dann kommt der entscheidende Satz. Ich helfe meinen Schützlingen nicht, dass sie Christen werden, sondern dass sie bessere Moslems, dass sie bessere Hindus, dass sie bessere Buddhisten, dass sie bessere Katholiken werden oder was auch immer. Und so gesehen kann ich mir natürlich vorstellen, dass Mutter Teresa diesen ersten Teilsatz durchaus hätte mitsprechen können. Es gibt nur einen Gott. Aber wir wissen, dieser Teilsatz geht eben noch weiter. Denn dann heißt es in Vers 5, es ist nicht nur ein Gott, sondern es ist auch nur ein Mittler. Und das heißt jetzt etwas ausführlicher gesagt, weil es nur einen Gott gibt, kann der Mensch nur dann gerettet werden, wenn er vor diesem einen und wahren lebendigen Gott auch bestehen kann. Und wir alle wissen, dass der Mensch aus sich selbst heraus nicht vor Gott bestehen kann. Dass er aus sich selbst heraus überhaupt nicht in der Lage ist, auch bei bestem Willen und bei bester Absicht das Problem zu lösen, das zwischen Gott und dem Menschen besteht. Und deswegen braucht er eben diesen einen Mittler, sprich eben Jesus Christus. Ohne den kann er nicht auskommen. Und das macht die Sache so brisant. Das klingt nämlich exklusiv. Das klingt einzigartig. Das klingt absolut. Das ruft massiven Widerstand hervor. Kann im Grunde genommen auch gar nicht anders sein. Da konnte man vor wie vielen Monaten, auf jeden Fall war es, glaube ich, noch in diesem Jahr, in irgendeiner IDEA-Zeitschrift, konnte man Folgendes lesen. Da hat also ein mutiger niederländischer Bauer, der hat in großen Buchstaben auf dem schrägen Dach seines Hauses den Satz da aufschreiben lassen, Jesus rettet. Jesus rettet. Und was ist dann passiert? Dann kam die dortige Stadtverwaltung und forderte ihn auf, umgehend diesen Schriftzug zu entfernen. Begründung, der passt nicht in diese Landschaft. Wir würden jetzt sagen, wann hat dieser Satz schon jemals, Klammer auf, in die geistige Landschaft gepasst? Und er würde die Autofahrer ablenken. Und dieser niederländische Bauer hat sich trotzdem geweigert und er soll jetzt also 15.000 Euro Strafe zahlen. Wie das jetzt weiter ausging, stand da jetzt nicht weiter drin. Vielleicht war das noch nicht so weit. Vielleicht wurde erstmal diese Strafe verhängt, aber vielleicht wird man es irgendwann lesen können, wie diese ganze Sache ausgegangen ist. Aber liebe Geschwister, wenn wir das so nicht sagen, ein Gott ja, aber auch nur ein Mittler, dann evangelisieren, dann missionieren wir falsch, dann predigen wir falsch. Nicht so hat es ja der, so hat es ja Petrus gesagt in seiner Predigt, nicht? Apostelgeschichte 4, Vers 12, die ist sogar fett gedruckt. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden, nämlich Jesus Christus. Also wenn wir das so nicht sagen, dann predigen wir wirklich falsch. Was ist aber jetzt nun ein Mittler? Ja, ein Mittler ist also jemand, der zwei verschiedene Parteien zusammenbringt und Frieden zwischen ihnen stiftet. Zwei Parteien, die sonst gar nicht miteinander kommunizieren, die sich auseinandergelebt haben, ja, die sich im Krieg befinden. Und die Bibel spricht ja definitiv davon, dass Feindschaft herrscht zwischen Gott und den Menschen, sagt sie ja ganz offen. Zwei Parteien, die verschiedenartig sind, aber die nicht auf gleicher Höhe, auf gleicher Augenhöhe miteinander da kooperieren. Auf der einen Seite der heilige Gott mit seiner unbestechlichen und berechtigten Forderungen gegenüber dem Leben, was er den Menschen geschenkt hat. Und auf der anderen Seite der Mensch mit all seinen Sünden, mit all seiner Schuld, nicht mit all seinem Mangel, mit all seiner Vergeblichkeit, mit all seiner Halbherzigkeit, mit all seiner Heuchelei. Und dieser Vermittlungsprozess, der uns hier kurz und knapp berichtet wird, der hat allerdings wenig zu tun mit der Vermittlung, die ja so Tag für Tag so auf menschlicher Ebene geführt werden. Wenn wir nur mal so an die Tarifvertragsparteien denken. Nicht, wo da in aller Regel da ein neutraler Vermittler auftritt, nicht, der beide Konfliktparteien da irgendwie zusammenbringt und vor allen Dingen einen Kompromiss sucht und einen Kompromiss findet. Ein Kompromiss, der aus der Sicht Gottes überhaupt nicht denkbar ist, überhaupt nicht möglich ist. Warum? Weil die eine Partei, Mensch, in allen Punkten schuldig ist. Und dann kommt noch hinzu, weil seitens dieser Partei, Mensch, überhaupt kein Interesse besteht an einer Versöhnung mit Gott. Das müssen wir also ganz, ganz klar sehen. Und interessant ist nun, dass der Apostel Paulus hier in diesem Vers 5 in ganz besonderer Weise die Menschheit Jesu Christi sehr stark betont. Er sagt es ja, nämlich der Mensch Christus Jesus. Natürlich wissen wir, dass er in jeglicher Hinsicht auch die Gottheit Jesu Christi gelehrt hat. Nicht dafür werden wir genügend Bibelstellen finden. Aber es muss ja schon einen Grund haben, warum er hier an dieser Stelle die Menschheit Jesus Christus sehr stark betont. Und zwar tut er das aus dem Grunde, um damit wirklich den Weg aufzuzeigen, ja, den Jesus Christus in seinem Vermittlerdienst gegangen ist. Dass er nämlich Mensch geworden ist, ohne seine Gottheit aufzugeben. Und dadurch hat er die Verbindung geschaffen zwischen Mensch und Gott und war somit durch sein Leben natürlich in der Lage, wirklich Frieden zu stiften zwischen diesen beiden Parteien, zwischen Gott und den Menschen. Und weil Jesus auf der einen Seite Gott ist, hat er ein sündloses Leben geführt und hat damit alle Forderungen des Gesetzes Gottes erfüllt. Hätte er gesündigt, hätte er die Seite Gottes nicht mehr vertreten können. Auf der anderen Seite war er auch gleichzeitig Mensch und konnte sich somit, ja, mit unseren Nöten und mit unseren Anfechtungen, mit unseren Versuchungen, mit unseren Leiden konnte er sich identifizieren. Aber noch mehr. Er hat sich so sehr mit unseren Sünden identifiziert, dass er sie auf sich genommen hat und dass er an unserer Stadt diese Sünden ans Kreuz getragen hat. Und dort, das ist jetzt das zweite Entscheidende, dort die gerechte und notwendige Strafe erlitten hat. Und somit konnte er auch uns Menschen gleich werden. Und auf diese Art und Weise hat Jesus Christus alle Seiten Gottes berücksichtigt. Einerseits die Forderungen des Gesetzes Gottes hat er erfüllt und auf der anderen Seite hat er die gerechte und notwendige Strafe Gottes erlitten. Nicht? Und das ist eben der Unterschied. Das ist eben der Unterschied zu allen anderen Religionen, besonders eben auch zum Katholizismus. Nicht? Der uns da noch weitere Vermittler unterschiebt. Maria, nicht? Die ihren Sohn umstimmen soll. Heilige, an die man sich auch wenden kann. Ja, im Grunde genommen die ganze Kirche als Mittlerinstitution, die dann dafür sorgt, dass der Mensch vor Gott angenehm gemacht wird. Aber dieses Wort sagt uns eben halt etwas anderes. Es gibt also einen Gott, ja, aber wir dürfen den zweiten Teilsatz nicht verschweigen. Es gibt aber auch nur einen Mittler. Es gibt nur einen Mittler. Und damit kommen wir jetzt zu dem nächsten Vers, zu dem Vers 6 und damit zu dem zweiten Punkt, nicht, wo es ganz klipp und klar heißt, der sich, also Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist noch zunächst einmal eine ganz logische Konsequenz aus dem Vers 4, nicht, wo es heißt, nicht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir haben uns ja das letzte Mal über diesen Satz unterhalten. Das ist ja ein Satz, da scheiden sich ja auch die Geister. Nicht? Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, nicht? Und da haben wir ausgehend drüber gesprochen, wie das also jetzt zu verstehen ist und was es da alles für Richtungen gibt. Das heißt auch weiterhin, dass zunächst mal, dass Jesus Christus natürlich auch für jene gestorben ist, ja, die sein Sühneopfer ablehnen, die sein Sühneopfer ablehnen würden. Und da stellt sich bis heute die Frage, und sie wird sich auch weiterhin stellen, da stellt sich bis heute die Frage, kann es denn wirklich sein, dass Jesus Christus auch für solche gestorben ist, die nicht in den Genuss seines Sühneopfers kommen? Nicht, das ist genauso ein problematischer Vers wie dieser Vers 4. Wo sich auch unter Umständen die Geister scheiden. Ich kann es denn sein, dass Jesus Christus auch für solche gestorben ist, die nicht in den Genuss seines Sühneopfers kommen? Und aus dieser Fragestellung, aus dieser Überlegung heraus, hat sich eine Lehre entwickelt, und zwar die Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Jesu Christi. Nicht, oder wer es gerne Englisch möchte, Limited Atonement. Eine Lehre, die sich besonders in klassisch reformierten Bekenntnissen findet. Dass man also sagt, Jesus Christus ist nur für die Erwählten gestorben. Jesus Christus ist nur für die Erwählten gestorben. Jesus Christus hat nur für die Erwählten das Lösegeld von Anfang an bezahlt. Also ich will das jetzt nur mal erst erklären. Hier geht es noch nicht um eine Stellungnahme, nicht, wozu jeder Einzelne von uns tendiert. Nicht? Aber erstmal, dass man sich mit dieser Lehre auseinandersetzt, Vor- und Nachteile abwägt, was dafür spricht, was dagegen spricht. Nicht? Und dann wird dieses, er hat sich gegeben für alle zur Erlösung, wird dann so verstanden, dass eben mit alle wiederum nicht jeder einzelne Mensch verstanden wird, sondern eben wieder Gruppen bzw. Kategorien von Menschen. So wie auch mit dem anderen Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sagen, alle ist niemals hier mit alle einzelnen Menschen gemeint, sondern auch Gruppen, Klassen, Kategorien von Menschen. Nicht? Gott will eben, dass aus allen Gruppen, aus allen Kategorien ja Menschen errettet werden. Und so sagen sie auch hier, nicht, dass eben Jesus Christus gestorben ist für alle Gruppen, Kategorien von Menschen, aber eben nicht für jeden Einzelnen. Ich sage mal so, dahinter steckt natürlich ein gut gemeintes Argument, ein gut gemeintes Anliegen. Das muss man zweifelsohne sehen. Nicht, dass sie nämlich sagen, wenn das Sühneopfer Jesu Christi auch für die Ungläubigen gilt, und dann ist er für diese Gruppe der Ungläubigen umsonst gestorben. Und wo sie dann weiter argumentieren, das kann nicht sein. Es geht nämlich um die volle, und darauf liegt die Betonung, es geht nämlich um die volle Wirksamkeit des Sühneopfers Jesu Christi. Darum geht es. Jetzt muss man Folgendes sagen. Wenn man jetzt diese Lehre vertritt, diese Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Jesu Christi, wenn du diese Lehre vertrittst, dann wirst du einem Ungläubigen nicht mehr auf den Kopf sagen können, dass Jesus Christus für dich gestorben ist. Denn du weißt ja gar nicht, ob er zu den Erwählten gehört und ob er sich eines Tages dann bekehren wird. Das weißt du nicht. Du wirst zwar dann evangelisieren, du wirst weiterhin evangelisieren, weiterhin missionieren, du wirst weiterhin evangelistisch predigen können, indem du dann ganz allgemein sagst, Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Aber du wirst einem Ungläubigen nicht mehr auf den Kopf sagen können, wenn du diese Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Christi vertrittst, dass Jesus Christus auch für dich gestorben ist. Denn du weißt nicht, ob er zu den Erwählten gehört und ob er sich dann bekehren wird. Das weißt du nicht. Also das sollte man dabei bedenken. Wenn man natürlich jetzt in die Bibel hineinschaut, ja, man wird Verse finden, die da einen ganz anderen Akzent setzen. Ich möchte mal so drei Bibelverse herausgreifen. Nicht im Johannesevangelium, Kapitel 1, in dem Vers 29, sagt er dieses bekannte Wort, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. So steht es da. Also es würde jetzt schwerfallen, mit diesem Wort die Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Jesu Christi zu lehren. Es sei denn, dass du mit Welt hier verstehst nur die Gruppe der Gläubigen. Nur, in der Bibel, und so wird es wahrscheinlich auch Johannes verstanden haben, in der Bibel wird der Begriff Welt nie so verstanden, dass damit ausschließlich die Gruppe der Gläubigen gemeint ist, unter Ausschluss der Nichtgläubigen. Du wirst in dieser Hinsicht keine Stelle in der Bibel finden. Es ist zwar richtig, dass mit Welt durchaus die Gruppe der Nichtchristen gemeint sein kann, je nachdem, in welchem Zusammenhang dann dieser Vers steht, in dem dieser Begriff Welt auch vorkommt. Das ist natürlich richtig. Aber du wirst in der Bibel keine Stelle finden, wo sich der Begriff Welt ausschließlich auf die Gruppe der Gläubigen bezieht. Das wirst du nicht finden. Also das sollte man dabei bedenken, wenn man jetzt ein vehementer Verfechter dieser Lehre ist. Eine andere Stelle, auch nochmal von Johannes, der erste Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 2, da sagt er, und derselbe ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Auch da bekäme man sicherlich Schwierigkeiten, diese Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Jesu Christi zu vertreten. Ja, und eine letzte Stelle aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, werden wir wahrscheinlich irgendwann mal hinkommen. Kapitel 4, Vers 10. Denn dahin arbeiten wir auch und werden geschmäht, dass wir auf den lebendigen Gott gehofft haben. Und jetzt kommt der Satz. Welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich der Gläubigen? Also welcher ist der Heiland aller Menschen, sonderlich, also wir würden sagen, besonders aber der Gläubigen. Nicht? Wenn man diesen Vers nimmt, muss man sagen, Jesus Christus bringt das Opfer für alle Menschen. Natürlich wird dieses Opfer nur wirksam, kommt nur derjenige in den Genuss, hat nur derjenige etwas davon, kommt nur derjenige in den Himmel, der dieses Sühneopfer Jesu Christi im Glauben ergreift. Ja, das ist dann so. Nee, man könnte natürlich jetzt noch weiter fragen, nicht, was spricht vielleicht noch für ein volles, für ein umfassendes Sühneopfer Jesu Christi im Gegensatz zu diesem eingeschränkten? Nicht, man könnte vielleicht sagen, dass nicht bei einem umfassenden Sühneopfer Jesu Christi nicht das Herz Gottes deutlich wird. Nicht, dass er wirklich jedem ungläubigen Menschen nachgeht. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Niemand, was für ein umfassendes Sühneopfer spricht, niemand wird dann sagen können, dass er deswegen verloren geht, weil Jesus Christus nicht für ihn gestorben ist. Und ich habe schon mal irgendwo gelesen, nicht, dass ein Mensch gesagt hat, Jesus Christus, dann habe ich wohl Pech gehabt, Jesus Christus ist eben nicht für mich gestorben. Ich denke nur, wenn man ihn so evangelisiert, unter Ungläubigen so evangelisiert, dass das am Ende vielleicht bei dem einen oder anderen rauskommt, von dem können wir ja nicht mehr erwarten, der hat ja noch gar kein geistiges Verständnis davon. Aber wenn wir dann so, wenn wir so evangelisieren, missionieren, dass bei dem einen oder anderen das rauskommt, ja, dann habe ich eben Pech gehabt, dann ist Jesus Christus für mich nicht gestorben. Ja, da muss man sich schon mal hinterfragen. Also ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin mit dieser ganzen Problematik auch nicht fertig, dass ich jetzt sagen können, ich tendiere jetzt zu dieser Lehre vom eingeschränkten Sühneopfer Jesu Christi oder von dem vollen umfassenden Sühneopfer Jesu Christi. Ich denke auch Folgendes, dass es gewisse Punkte gibt, bei Gott gibt, die im Verborgenen bleiben sollen. Wir haben ja immer so die Neigung, immer so den Drang, alles erklären zu wollen. Alles muss unverständlich sein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gewisse Punkte gibt, die einfach aus der Sicht Gottes im Verborgenen bleiben sollen. Und vielleicht auch eben diese Punkte hier. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht wo es so unterschiedliche Meinungen gibt. Nicht, oder eben hier dieser Satz, nicht, Jesus Christus hat sich gegeben für alle zur Erlösung. Also es war jetzt nicht meine Absicht hier, jetzt irgendeine Lehre zu vertreten, sondern mal aufzuzeigen, was die bedeutet, wo die Schwachpunkte liegen, wo die Stärken liegen, Vor- und Nachteile. Eine Meinung kann sich jeder bilden. Und wenn einer dann noch indifferent ist, das ist sicherlich auch kein Problem. Ich denke mal, dass das nicht unbedingt heilsentscheidende Sachen sind. Also das zu diesem Punkt hier, gegeben für alle zur Erlösung. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Liebe Geschwister, wenn das so ist, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, indem sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, und dass sich deswegen Jesu Christi gegeben hat für alle zur Erlösung, lassen wir es jetzt mal so stehen, wie es hier im Timotheusbrief steht. Wie bekommen die Menschen das jetzt mit? Oder einmal anders gefragt. Was ist, wenn wir als Gemeinde solch einen Gott haben, mit solch einem Mittler, nicht mit solch einem Herzen, mit solch einem Willen, mit solch einem Programm, was kann dann nur die Aufgabe der Gemeinde sein? So wie es der Apostel Paulus hier sagt, dass es jetzt gepredigt wird. Dass es, ja, ich möchte das mal ein bisschen ergänzen, dass es für alle gepredigt wird. Ich möchte es noch weiter ergänzen, dass wir das für alle glauben, dass wir für alle beten, dass das für alle gepredigt werden soll. Dass wir das auch für alle glauben, dass Gott wirklich Menschen erretten will. Und dass sich Jesus Christus wirklich gegeben hat für alle zur Erlösung, dass wir das wirklich glauben. Es fällt ja in diesen ersten sechs Versen oder in diesen ersten sechs, sieben Versen fällt ja auf, dass dieses Wörtchen alle immer wieder von dem Apostel Paulus betont wird. Und ich denke, ich könnte mir schon vorstellen, warum er das so gesagt hat. Denn wenn wir das nicht so beherzigen, ob es nun heißt für alle glauben, für alle beten, für alle predigen, dann stehen wir als Gemeinde in der Gefahr, dass wir oberflächlich werden. Dass wir profillos werden. Dass wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen. Dass wir eventuell falsch, einseitig über Menschen denken, vielleicht sogar lieblos über Menschen denken. Und dass wir gar nicht begreifen, dass wir einen Horizont haben, der weit über unsere Gemeindegrenzen hinausgeht. Dass wirklich über jeden Menschen, egal wie er gestrickt ist, Ob er liebenswürdig ist, ob er harmlos ist, ob er wichtig ist oder genau das Gegenteil, ob er böse ist, nervtötend ist, furchtbar ist, gottlos ist, dass über jedem Menschen der ersehnende Wille Gottes nach seiner Rettung steht. Und das wollen wir glauben. Nicht, wenn wir einen Menschen vor uns haben. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der einen Menschen, einen Ungläubigen vor sich hat, wo er sagt, ja, da ist wirklich, wie man so sagt, Hopfen und Malz verloren. Ich habe überhaupt keine Hoffnung für diese Menschen. Und wo sich dann vielleicht in seinem Leben nicht vielleicht Unwilligkeit, Lustlosigkeit, Lieblosigkeit gegenüber diesem Ungläubigen breit macht, was ja durchaus passieren kann, dass dann Gott uns sagen muss, auch für diese Menschen steht das Kreuz immer noch da. Ich komme auch mit diesen Menschen zurecht. Ich komme auch gegen deine Hoffnungslosigkeit, gegen deine Lustlosigkeit, gegen deine Unwilligkeit, gegen deine Lieblosigkeit kann ich um diesen Menschen handeln. Das wollen wir glauben. Beten für alle brauchen wir, den Punkt können wir überspringen, darüber haben wir uns in der letzten Predigt eingehend unterhalten. Nicht? Auch da vielleicht nochmal nur ein ganz kurzer Satz. Beten für alle. Nicht? Da taucht es wieder auf. Nicht beten für alle. Nicht, natürlich wissen wir können nicht alle Menschen auf der Welt im Kopf haben und für sie beten, geht gar nicht. Aber der Apostel Paulus sagt es trotzdem so. Warum? Nicht, weil die Gefahr besteht, dass wir gewisse Gruppen von Menschen vielleicht in unserem Umfeld gar nicht mehr im Blick haben. Dass wir sie außer Acht lassen und für sie gar nicht mehr beten. Mir hat mal jemand gesagt, Friseure könnten keine Christen werden. Sehen Sie, da fängt es an. Nicht? Und dann besteht die Gefahr, dass ich diese Gruppe der Friseuse vollkommen außer Acht lasse, dass ich sie aus dem Blick verliere, dass ich für sie nicht mehr bete. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, beten für alle. Und damit wir nicht in diese Gefahr hineinrutschen. Aber jetzt das, was der Apostel Paulus hier sagt, das Predigen zu jeder Zeit. Also das Predigen für alle. Dass wirklich das Heil, dass wirklich die Rettung Gottes, welche ja in seinem Sohn Jesus Christus gesetzt ist, dass das jetzt den Menschen gesagt werden muss. Nicht? Und er sagt es ja hier ganz klipp und klar, dass solches zu seiner Zeit gepredigt würde, dazu ich gesetzt bin als Prediger und Apostel. Und dann setzt er in Klammern da hinzu, ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht. Und dann geht es weiter als Lehrer, nicht als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Nicht? Und dass er das in Klammern setzen musste, ich lüge nicht, ich sage die Wahrheit, nicht, das war ja so ein Anspruch hier, was er sagt, nicht, dass er das schon verteidigen muss. Ich weiß nicht, was damals da vorgefallen ist, nicht, aber dass er das verteidigen muss, dass er sagt, das ist wirklich so. Das ist nicht übertrieben, das ist keine Anmaßung. Das ist wirklich der echte Auftrag meines Herrn Jesus Christus, jetzt das den Menschen weiterzusagen. Und damit ist das natürlich auch unser Auftrag. Nicht? Und er spricht ja hier von Aposteln, von Predigern und von Lehrern. Vielleicht kann man an dieser Stelle mal ganz kurz eben so einpflichten, nicht, dass uns auch der Unterschied zwischen diesen drei Begriffen klar wird. Nicht Apostel sind also, waren also Menschen, die die Offenbarung Gottes festgehalten, also schriftlich also festgehalten haben. Nicht eine Aufgabe, die natürlich heute vorbei ist. Nicht, und Prediger sind also solche Menschen, die das aufgeschriebene Wort der Apostel weitersagen, weitergeben. Und als Lehrer würde ich vielleicht so definieren, dass sie dieses Wort vertiefen, dass sie es auslegen, dass sie es erklären, dass sie das Wort Gottes anwenden. Nicht, und wenn man das mal so im Kopf festhält, dann bedeutet Predigen und Lehren für uns heute, dass wir Jesus Christus und seine Botschaft, dass wir das weitersagen und dass wir das vertiefen, dass wir das erklären mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ob nun vor einem oder vor Hunderten von Menschen. Und so betrachtet, ist eigentlich jeder Gläubiger ein Prediger und ein Lehrer. Und das bleibt er so lange, bis Jesus Christus also wiederkommt. Nicht eine der ganz schönen Passagen ist ja doch die in Römer 10, die uns auch allen bekannt ist, Römer 10, die Verse 14 und 15, diese Gedankenkette des Apostel Paulus, wo er sagt, wie sollen sie, gut, es bezieht sich damals auf das Volk Israel, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und wie sollen sie aber predigen, wo sie nicht gesandt werden? Nicht? Also da sehen wir ganz klar, was gilt, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und jetzt noch ein letztes, was dieses Predigen für alle betrifft. Predigen ist eigentlich mehr als nur ein Angebot. Es hat einmal jemand gesagt, die Menschen können ja das Evangelium hören, sie brauchen ja nur in die Gemeinde zu kommen. Tja, ja und nein. Also ich denke, das Predigen ist mehr als nur Anbieten. Wir haben ja heute ein reichhaltiges, ein vielfältiges Angebot, was das Evangelium anbetrifft. Das ist ja schon wie ein reicher Supermarkt, nicht, wo man dann sagt, da brauchst du nur hinzugehen. Aber liebe Geschwister, es ist in der Tat viel zu wenig. Ich möchte sagen, das Evangelium wird auch nachgetragen. Ja, vielleicht noch mehr. Das Evangelium wird sozusagen als Geschenk in den Schoß eines Menschen gelegt, der vielleicht sagt, ja, ich will es eigentlich im Moment gar nicht. Gehen wir noch weiter. Das Evangelium wird gedrängt, wird gebeten. Nicht diese Stelle da aus 2. Korinther 5, Vers 20, wo der Apostel Paulus sagt, so bitten wir nun um Christi statt, lasst euch doch endlich versöhnen mit Gott. Nicht, man hat doch da den Eindruck, nicht dieses Evangelium wird einem aufgezwungen, obwohl es ja nicht so ist, das wissen wir. Es wird genötigt, es wird bedrängt. Also, dass wir das verstehen, nicht? Wenn es ums Predigen geht, es ist mehr als nur das Evangelium wirklich anbieten, sondern es ist ein richtiges Einstehen für das Evangelium. Was sollte immer bei uns mitschwingen? Obwohl das manchmal ja nicht der Fall ist, aber was sollte immer mitschwingen? Nicht die Befürchtung, die Sorge, die Angst, ja, dass Menschen auf Zeit und Ewigkeit verloren gehen. Deswegen ist das Evangelium mehr als es nur anbieten. Deswegen ist das so wenig, wenn man sagt, ja, dann sollen sie halt kommen in die Gemeinde, dann hören sie das Evangelium. Ist ja nicht falsch, aber es ist zu wenig. Es ist zu wenig, liebe Geschwister. Und der Pastor Wilhelm Busch, der konnte das ja krass sagen. Der konnte das ja, gerade was diesen Punkt anbetrifft, der konnte das ja in seinen Predigten immer so richtig krass ausdrücken. Ich weiß gar nicht, ob ich den Mut hätte, das so krass zu sagen, aber es ist richtig. Nicht eine Predigt aus dem Jahre 1956. Ich zitiere da mal wörtlich, was er da sagt. Was fehlt denn unserer Predigt, die wir für so gut, die wir für so sicher, so modern, so zeitnah halten, aber trotz aller Bemühungen so oft an den Menschen vorbeigeht, ja, und keine Bewegung schafft? Was fehlt unserer Predigt? Dieses fehlt ihr. Es fehlt ihr die Angst, dass Hörer und Prediger in die Hölle kommen können. Das ist es letztlich. Das ist es letztlich. So hat es eben Wilhelm Busch gesagt. Nicht? Und so, liebe Geschwister, so kann sich wirklich die kleine Truppe von Jesus Christus mit diesem großen Gott wirklich verstehen. Glauben für alle, beten für alle und predigen für alle. Und ich wünsche uns wirklich von ganzem Herzen, dass wir wirklich eine Sehnsucht dafür bekommen, dass eben noch viele Menschen von diesem einen Mittler, sprich Jesus Christus, hören, damit sie zu diesem einen und wahren persönlichen Gott finden. Das wünsche ich von ganzem Herzen, dass diese Sehnsucht in uns wirklich lebendig bleibt. Amen.